Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
Heute ist Montag, der 8. April. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Scalable Capital, dem Broker für alle, die aktiv handeln wollen. Zum Start der Woche machen wir hier den großen Hype-Test und stellen zwei Fragen. Ist der Börsenhype bei Spotify noch irgendwie gerechtfertigt und hat Home2Go vielleicht ein bisschen mehr Hype verdient? Wir starten die neue Partnerschaft mit Scalable Capital gleich mit einem richtig geilen Angebot. Und zwar kriegt ihr als Neukunde 3 Monate Prime Plus Broker geschenkt. Heißt auf Deutsch, ihr könnt unbegrenzt traden für alle Trades ab 250 Euro. Außerdem kriegt ihr für die ersten 4 Monate über die Baader Bank 4% Zinsen pro Jahr und zwar für eine Summe von bis zu 1 Million. Und ihr kriegt natürlich alle anderen Features der Scalable App inklusive kompletten Portfolioanalysen, einer unbegrenzten Anzahl an Preisalarmen und. Link zum Angebot gibt's in der Beschreibung oder schaut einfach auf scalable.capital/OAWS vorbei. Aber Achtung, das Angebot gilt nur bis zum 30. April, also beeilt euch. Man kann's nicht anders sagen, die letzte Börsenwoche war keine gute Woche, der DAX hat fast 2% verloren und auch der S&P 500 war ca. 1% im Minus. Der Grund ist gerade vor allem die Sorge, dass die Zinsen doch noch länger hoch bleiben als gedacht. Die Angst haben letzte Woche ein paar Statistiken und auch Aussagen von Zentralbankern verstärkt. Außerdem steigt gerade vor allem wegen der Situation im Nahen Osten der Ölpreis wieder. Letzte Woche hat er 4% zugelegt und ist auf den höchsten Stand seit 5 Monaten gestiegen. Apropos Öl, einen ganz wilden Börsentag hatte am Freitag Tesla. Reuters hat nämlich einen sehr ausführlichen Bericht veröffentlicht, laut dem Tesla die Entwicklung von seinem Model 2 einstellen will. Nur zur Erinnerung, das Model 2 sollte noch günstiger als das Model 3 sein und nur $25.000 kosten. Tatsächlich hat Musk auch noch im Januar davon gesprochen, dass das Modell ab Mitte 2025 in die Produktion gehen wird und das wäre auch nötig. Denn Konkurrenten wie BYD haben teilweise E-Autos für unter $10.000. In Reaktion auf den Bericht hat die Aktie jedenfalls um die 6% verloren. Kurz danach hat Musk aber einen Post auf x.com veröffentlicht und gesagt, dass Reuters lügt, schon wieder. Allerdings hat Reuters für seinen Artikel mit vielen Tesla-Mitarbeitern gesprochen und interne Mails zum Projektstopp gelesen. Dass Reuters lügt, scheint also relativ unrealistisch. Entsprechend hat sich die Aktie auch nur leicht beruhigt und war am Ende des Tages noch immer um die 4% im Minus. Damit war der Börsentag aber noch nicht vorbei. Kurz nach Börsenschluss hat Musk nämlich gepostet, dass Tesla noch diesen August sein Robotaxi rausbringen wird. Und tatsächlich hat auch Reuters berichtet, dass die Robotaxis gerade ein Fokus bei Tesla sind und auf den bisherigen Entwürfen fürs Model 2 aufbauen sollen. Das fand dann auch die Börse gut und nach Börsenschluss war die Aktie wieder 4% im Plus. Dann gab es am Freitag noch 2 Übernahmemeldungen. Manche werden sich erinnern, dass ich in der Folge vom 28. Februar über die Medizintechnikfirma Shockwave Medical erzählt habe. Die Firma verkauft spezielle Katheter, mit denen man Fetteinlagerungen in den Wänden von Arterien behandeln kann. Damit hat der Konzern seinen Umsatz seit 2020 verzehnfacht und kommt auf eine absurd hohe Bruttomarge von 90%. Scheinbar hat unsere Folge auch irgendjemand bei Johnson & Johnson gehört. Ende März gab es nämlich erste Gerüchte, dass sie Shockwave aufkaufen wollen und am Freitag wurde es dann offiziell. Dabei zahlt Johnson & Johnson um die $12.5 Milliarden. Als ich Shockwave analysiert habe, war die Firma um die $10 Milliarden wert. Übrigens will Johnson & Johnson generell mehr im Medizintechnikbereich machen. Ende 2022 hat man mehr als 15 Milliarden für den Herzpumpenmacher Abiomed gezahlt. Bei fast $400 Milliarden Börsenwert kann Johnson & Johnson es sich aber auch leisten. Dann haben wir ja vor ein paar Monaten erzählt, dass Burger King seinen größten Franchise-Nehmer gekauft hat, um die eigenen Läden zu verbessern. Am Freitag kam dann raus, dass McDonald's alle seine 225 Restaurants in Israel gekauft hat. Tatsächlich ist der Hintergrund aber ein ganz anderer. Der Franchise-Nehmer in Israel hat letzten Oktober nämlich Essen an israelische Soldaten verschenkt. Das hat dazu geführt, dass viele Muslime die Marke boykottiert haben. In manchen arabischen Staaten sind die Umsätze von McDonald's im Monat nach dem Boykott um 90% eingestürzt. Und auch die schlechten Quartalszahlen vor ein paar Wochen hat McDonald's unter anderem mit den Boykotts begründet. Mit der Übernahme will man jetzt wieder die volle Kontrolle über die Restaurants und die eigene Markenpolitik haben. Wie teuer die Restaurants waren, ist übrigens nicht bekannt. Umso bekannter sind dafür seit letztem Freitag neue Daten zu Instagram. Denn eigentlich veröffentlicht Meta gar nicht, wie viel Geld die Firma mit Facebook, WhatsApp oder Instagram verdient. Bei einem Gerichtsverfahren wurden jetzt aber Umsatzzahlen zu Instagram veröffentlicht. Und zwar ist der Instagram-Umsatz von 11 Milliarden in 2018 auf 32 Milliarden in 2021 gestiegen. Das ist zwar ein starkes Wachstum, zeigt aber auch, wie absurd groß Facebook immer noch ist. Insgesamt lag der Umsatz 2021 nämlich bei fast 120 Milliarden Dollar. Instagram war also nicht mal ein Drittel davon. Übrigens ist Instagram damit circa genauso groß wie YouTube, das 2021 um die 29 Milliarden umgesetzt hat. PS, der Bitcoin hat sich übers Wochenende wieder erholt und lag gestern Nacht bei ca. 70.000 US-Dollar. Jetzt kommt unser Experte für deutsche Aktien mit dem deutschen Experten für Ferienhäuser.
Habt ihr schon euren Sommerurlaub gebucht? Falls ja, über welche Plattform? Airbnb oder Booking vielleicht? Das waren zumindest laut einer Statista-Erhebung die in Deutschland meist genutzten Portale 2023. 62% der Befragten nutzten Booking, 23% Airbnb. Eine Plattform, die gar nicht unter den Antworten auftaucht, ist Home2Go. Und diese Verteilung spiegelt sich auch an der Börse wider. Die Aktien von Airbnb und Booking liegen auf Jahressicht jeweils etwa 40% im Plus. Home2Go dagegen hat 25% verloren. Dabei läuft es operativ gut. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 ist Home2Go bis 2023 um 130% gewachsen. Zum Vergleich, die drei Konkurrenten Airbnb, Booking und Expedia sind zusammen im selben Zeitraum um etwa 40% gewachsen. Dazu hat Home2Go zumindest auf Basis des bereinigten operativen Ergebnisses den Sprung in die Profitabilität geschafft. Geholfen hat hier, dass die Firma die Marketingkosten deutlich gesenkt hat. In diesem Jahr sollen die Buchungserlöse nochmal um 30% zulegen und auf der Ergebnisseite, auch dank Zukäufen, ein noch deutlich positiveres Ergebnis stehen. An der Börse wird der Konzern mit 250 Millionen Euro bewertet. Da die Firma unter dem Strich nicht profitabel ist, lässt sich kein KGV bestimmen. Nehmen wir aber das Verhältnis Börsenwert zum erwarteten Umsatz, liegt die Kennzahl bei Home2Go bei 1,1, während sie bei Airbnb bei etwa 10 und bei Booking bei etwa 5 liegt. Home2Go wird also klar günstiger bewertet. Das liegt vermutlich auch daran, dass die Aktie allein schon deshalb nur weniger auf dem Schirm haben, weil sie in keinem Index notiert ist. Dazu ist der Free Float, also der Anteil an Aktien, der frei handelbar ist, mit 33% vergleichsweise gering. Die Folge, die Aktie wird weniger gehandelt als andere und größere Anleger, wie beispielsweise Fonds, halten Abstand von einem Invest. Die Analysten von Warburg Research gehen auch davon aus, dass der Börsengang per SPAC einige Investoren abschreckt, weil damit in der Vergangenheit häufig negative Erfahrungen gemacht wurden. Apropos Analysten, 8 covern die Aktie, alle raten zum Kauf und 7 sehen in dem Wert Verdopplungspotenzial.
Die Aktie von Spotify hat dieses Jahr schon mehr als 50% zugelegt und ist mittlerweile wieder fast 60 Milliarden Dollar wert, also knapp vor seinem Rekordhoch vom Februar 2021. Einen Grund dafür habe ich letzte Woche schon erzählt, Spotify plant laut einem Bericht von Bloomberg schon wieder die Preise anzuheben. Bleibt die Frage, ob der Kursanstieg deshalb gerechtfertigt ist und Spotify vielleicht sogar noch mehr Aufwärtspotenzial hat. Wenn man auf die ganz großen Zahlen schaut, spricht sogar einiges dafür. Spotify hatte Ende 2023 um die 600 Millionen Nutzer, circa die Hälfte davon haben ein monatliches Abo, der Rest wird über Werbung finanziert. Insgesamt hat die Firma damit letztes Jahr fast 15 Milliarden Dollar Umsatz gemacht, die Bewertung entspricht also circa dem Vierfachen davon. Eine Firma wie Netflix wird zum Beispiel mit dem Achtfachen vom Umsatz bewertet und das, obwohl Spotify in letzter Zeit viel schneller gewachsen ist und weniger Konkurrenz hat. Aber das Business von Spotify hat schon immer einen sehr großen Nachteil. Anders als Netflix, das auch eigene Serien hat, verkauft Spotify auf seiner Plattform nur die Musik, Podcasts und Hörbücher von anderen. Und die kriegen dafür alle massenhaft Kohle. Konkret heißt das, von den 15 Milliarden Umsatz sind nur 4 Milliarden bei Spotify geblieben. Und dann muss Spotify ja noch die Kosten für den eigenen Betrieb decken, die aktuell auch circa bei 4 Milliarden liegen. Dadurch, dass sich Spotify mehr auf Podcasts und neuerdings auf Hörbücher fokussiert, will man den Anteil, den man abgeben muss, zwar ein bisschen senken, aber dass deutlich mehr als 30% des Umsatzes bei Spotify hängen bleiben, wirkt erstmal unrealistisch. Dazu kommt, dass die meisten Deals prozentual sind. Wenn Spotify den Preis anhebt, geht also auch wieder 70% der Preiserhöhung an die Labels. Das ist bei Netflix zum Beispiel deutlich attraktiver, denn eine Serie zu produzieren wird nicht teurer, nur weil das Netflix-Abo teurer wird. Die Preiserhöhung schlägt sich also direkt auf den Gewinn durch. Nur weil das Business schlechter ist als das von Netflix, heißt es aber ja noch nicht, dass es nicht funktionieren kann und in die Bewertung von 60 Milliarden Dollar kann Spotify auch reinwachsen. Wenn man zum Beispiel den Umsatz verdoppeln würde, weiterhin 70% an Künstler abgibt und die restlichen Kosten konstant hält, dann kann man auf einen Gewinn nach Steuern von um die 3 Milliarden Dollar kommen. Tatsächlich erwarten genau das Analysten bis 2031 und dann wäre die Bewertung eben auch nur noch das 20-fache vom Gewinn. Wer auch glaubt, dass das so passiert, könnte mit Spotify zumindest langfristig Geld verdienen. Ich persönlich sehe aber wenige Szenarien, wo es für Spotify in den nächsten Jahren noch deutlich besser läuft, dafür sehe ich aber schon Szenarien, in denen es deutlich schlechter läuft. Upside und Downside sind bei der aktuellen Bewertung also zumindest für mich nicht im richtigen Verhältnis.
This is a brutal business. The more you grow, the more you're paying out per stream, right?
Das war Ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Euch einen guten Start in die Woche. Bis morgen. Adios.